Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Im heutigen Talk mit Tatjana geht's um Reichtum und um Zukunft. Er ist der Direktor und Begründer des IZZ, des Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement. Und heute mein Gast. Schön, dass du da bist, lieber Thomas. Fein.
Liebe Tatjana, ich freue mich.
Kannst du dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vorstellen?
Ja, also es begann hier in Wien 2006 mit der Gründung des ersten Institutes für vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie. Das hat sich über die Jahre etabliert international als Multimillionärs- und Milliardärsforschung. Mhm. Wir sind heute fast die Einzigen, die das machen. Wir waren in aller Welt, wir haben viele Leute getroffen. Und daraus hat sich dann etwas entwickelt im Zuge der künstlichen Intelligenz, nämlich die Zukunftspsychologie. Was macht KI mit unserer Psyche, unserer Seele und unserem Gehirn? Was hat das mit Reichen zu tun? Die Brücke ist vielleicht noch interessant. Wir haben beobachtet, dass die Superreichen natürlich schneller an neue Technologien kommen, in sie investieren und dadurch eine riesige Rolle spielen. Das sind jetzt zwei kleine Elemente. Ich mache noch mehr, aber dann ist die Sendung vorbei.
Ja, das ist gut. Du sag einmal, du beschäftigst dich eben seit Jahren mit dem Phänomen vom Reichtum. Hat man da dann nur mit Champagner-Problemen zu tun oder was ist denn? Ist Reichtum heute noch ein Versprechen oder längst eine Form von Einsamkeit mit Concierge-Service? Was ist denn das?
Ja, der Reichtumsbegriff hat überhaupt keine gültige Definition. Mhm. Ab wann ist man reich, ist in jeder Kultur anders. Es gibt auch keine offizielle Größenordnung. Ab wann ist man groß? Ja, kommt auch auf die Kultur an. Ist wirklich vergleichbar.
Na, nimm mal den Dachraum. Ab wann bin ich im Dachraum reich?
Also offiziell ist man reich bei 3.000, 4.000 Euro im Monat, wenn es nach der Bundesregierung in Deutschland geht. Das ist ein Witz, dagegen wenden wir uns schon seit 20 Jahren. Im europäischen Sinne kann man vielleicht sagen bei 100, 120, 1.000.
Bei uns, im Monat?
Im Monat.
Na gut,
bei uns fängt Reichtum in unserer Forschung, Superreichtum bei 300 Millionen und Reichtum bei 30 Millionen an. Alles andere halten wir für, kann man als, weiß ich nicht, als
Statist. Armer Schlucker.
Ja, es ist keine Dimension. Also die Basis unserer Betrachtung ist, man muss von der Rendite leben können. Aber Reichtum in Zürich, in Wien, in Bangladesch, in Darfur, ist was völlig anderes. 1 Million ist in all den Städten, in vielen Ländern, was völlig anderes. Ja, deshalb, man kann es nicht, auch wenn die mediale Landschaft natürlich immer Dinge möchte, die man auf den Punkt bringt und sagt, erklär doch mal, was ist reich? Nee, geht nicht. Reich ist eine unfassbare Dimension. Heutzutage geht es natürlich um die Superreichen und die Milliardäre, weil deren Einfluss einfach so gigantisch geworden ist.
Aber Reichtum heißt, ist etwas, was noch reinkommt. Vermögen ist etwas, was ja vielleicht von den altvorderen Fossilen vererbt wurde. Also trennt es ja da zwischen Reichtum und Vermögen.
Also wir trennen zwischen Reichtum, das ist ja unsere Idee gewesen. Der Begriff der Vermögenskultur vor 20 Jahren, der stammt von mir, weil ich mit der soziologischen Reichtumsforschung einfach gar nicht mehr weiterkam. Außerdem ist eins klar, Einkommen und Vermögen sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Mit Einkommen kann ich kein Multimillionär werden. Undenkbar oder Millionär. Es gibt ein paar Top-Manager, die es zwar schaffen, aber die sind auch nicht im oberen Segment. Ja, also Einkommen ist in sich begrenzt, steuerlich etc. Es endet auch in einem bestimmten Alter und so weiter. Also Reichtum heutzutage, und wir nennen es deshalb auch Vermögen, ist etwas, was über die Einkommenssphäre weit hinausgeht.
Und was ich ja so spannend finde, ist, du hast es ja also Vermögenskultur genannt. Was genau wurde denn da kultiviert? Weil kultiviert und Kultur bedeutet ja, mit Vermögen zusammen ist es dann gar nicht so klar. Was ist denn da kultiviert worden?
Ja, das ist super, Tatjana, dass du diese Frage stellst, weil die hat mit unserem Beginn und unseren Anfängen zu tun. Als wir 2003, 2004 mit diesem Thema anfingen, habe ich Superreiche angesprochen und die haben mir direkt die Tür zugemacht. Mhm. Ja, also wer will über seinen Reichtum reden? Ohnehin im deutschsprachigen Raum ein sehr schwieriges Feld, wie wir wissen. Und alleine der Begriff Reichtum hat etwas Despektierliches. viele Neidenreiche oder Meidenreiche, wie auch immer, oder verunglimpfen. Und die Reichen selber wollen gar nicht drüber reden. Also eine sehr eindeutige Situation. Da habe ich gedacht, welche Reichen wollen denn überhaupt darüber sprechen? Die müsste man ja finden. Mhm. Und das waren all diejenigen, die große Stiftungen hatten, die Gutes taten, die auch gerne darüber berichten wollten. Die hatten Stiftungen und insofern waren sie auch teilweise juristisch verpflichtet, mhm, auf Anfragen zu reagieren. Und dann haben wir in vielen Interviews festgestellt, die gehen aber mit dem Begriff auch ganz anders um. Ja, das ist mehr ein Vermögen. Da ist nämlich Geld und mit dem machen die was. Ja, und das haben wir dann gedacht, könnte anders benannt werden. Ja. Und dann habe ich ganz banal bei Aristoteles dann einen alten, uralten Vermögensbegriff gefunden. Da geht es nicht nur um Materielles, sondern auch Immaterielles. Mhm. Der Vermögensbegriff von Aristoteles, den wir dann angewandt haben, was machen Leute sozusagen, was vermögen sie zu tun? Mhm. Und dann waren wir beim Begriff Vermögenskultur, der natürlich eingeschränkt heißt, mit seinem Geld Gutes zu tun. Ja.
Und jetzt haben wir das ja im eigenen Land. Auch in Österreich haben wir ja durchaus die Situation, dass jemand Geld geerbt bekommen hat, der sagt, habe ich selber nichts dafür gemacht und jetzt verschenke ich einfach große Dinge davon. Ist das jetzt ein Vermögen oder ist das eine Illoyalität den eigenen Vorfahren gegenüber? Ist das jetzt nur gut oder ist das auch was, wo man sagt, mein Gott, Mädel, hättest echt was anderes damit machen können auch? Wie siehst denn du das?
Ja, erstmal genieße ich die Tiefe deiner Fragen, weil ich werde jeden Tag gefragt, das ist schon super. Dann ist es ein weites Feld, wie Fontane sagen würde. Erben ist weltweit nicht das Hauptelement, um an Vermögen zu kommen.
Okay.
Das ist schon mal wichtig, ja. Und in anderen Teilen der Welt, wie in China, da gibt es gar nichts zu vererben, weil die erst seit ein paar Jahrzehnten Geld verdienen können. In Afrika genauso.
Also ehemalige DDR.
Aber dennoch ist Vererben im westlichen Raum aufgrund der langen Friedensperiode natürlich wahrscheinlicher. Aber das liegt dann auch bei 20%, 30%, 35%, mehr nicht. Also Reichtum von geht nur über Erbe, ist Schwachsinn. Das muss ich einfach mal so in dieser Klarheit sagen. Dann sind aus den wenigsten Erben nochmal neue Lichtbringer und Bringerinnen geworden. Ja, weil das haben wir festgestellt, die Generation, die etwas fundamental umsetzt, die hat eine ganz andere Attributskompetenz, nenne ich. Das ist nicht die besseren Menschen, aber die haben eine Durchdringungspower, die ist irre. Oder auch Wahnsinn, ja, oder auch charakterliche Einschränkungen. Wie auch immer man zu Höchstleistungen kommt. So, insofern ist das ein weites Feld. Viele, die ich heute sehe, da möchte ich keine Namen nennen, die sehr aus der eigenen Klientel über die Familie sprechen und sagen, ja, das Geld haben die sich da angeeignet und ich möchte es spenden. Das ist wahrscheinlich ehrlich, es ist ehrenrührig, nicht ehrenrührig, das Gegenteil, aber es ist verschwindend gering. Und die haben auch meistens keine große Auswirkung, muss man ehrlich sagen. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn einer jetzt das Geld spendet an irgendein Projekt, dann ist natürlich der Versickerungsfaktor oftmals hoch. Ich will es nicht generalisieren.
Aber kann die Gießkanne.
Aber mit einer konzentrierten, fokussierten, auch teilweise unternehmerisch, sozial verantwortlichen Weise kann ich natürlich mehr erreichen. Weil wir müssen heute zur Kenntnis nehmen, 1000%ig, dass Milliarden zum Beispiel in Afrika völlig fehlinvestiert worden sind. Und jetzt machen wir auch noch den Afrikanern einen Vorwurf, dass sie es falsch gemacht haben. Nee, es war unser Fehler. Auch der Gebende spielte eine Verantwortungsrolle. Und es geht heute nur noch zirkulär und nachhaltig. Alles andere ist Unsinn. Also die Diskussion, wo sich die Großzügigen überbieten wollen, nur im Schenken, die halte ich für wenig nachhaltig.
Ja. Und es gibt doch im Volksmund so die Geschichte, die eine Generation baut's auf, die andere bewahrt's wie ein Museumsdirektor und die dritte fährt's dann irgendwie an die Wand. Also wie sehr hast du denn das auch erlebt, dass unglaubliche Summen innerhalb kürzester Zeit und weniger Generationen vanished sind, einfach weg?
Also dieses alte klassische Beispiel, würde ich sagen, hat eine hohe Gültigkeit. Es gibt Ausnahmen in alle Richtungen. Die Tatsache, dass man einmal mit viel Geld in der Rolle bleibt, pardon, die liegt unter 50%. Also noch weniger. In die dritte, vierte Generation es zu retten, ist fast unmöglich. Und da haben wir heute auch eine Innovation, die es nie gab. Heute kann man Milliardär werden, ohne sozusagen sozialtechnische Voraussetzungen, ohne zu einem bestimmten Milieu zu gehören. Da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal zu. Also das hat eine viel höhere Durchlässigkeit und damit natürlich auch eine Demokratisierung. Das ist mit der Technik möglich geworden.
Also wenn du an Insta-Millionäre denkst oder an TV-Formate noch vor Insta wie die Geissens, das sind jetzt zwar keine Milliardäre, aber Millionäre zumindest, also sowas.
Ja, aber sag ich mal, ohne den Geissens zu nahe zu treten und Insta-Millionären, die sind in unserem superreichen Lager nicht vertreten. Das für uns alle wäre schön, wenn wir ein paar Millionen hätten. Mhm. Ja, aber für die Forschung, die wir machen, tauchen die gar nicht auf.
Also geht es dann schon eher so ein bisschen um die Microsoft-Gründer, um die Elon Musk und geht es dann schon eher um die Tech-Guys, die ja schon auf der anderen Seite, also wenn ich mir das jetzt denke, Bill Gates ist ja ganz stolz, dass er da mit seiner Melinda damals noch und Gates-Stiftung ja Spitäler gebaut hat und so weiter. Ist das jetzt was, wo man sagt, ja, reiner Abschreibposten kommen, macht halt irgendwie so? Oder wo man sagt, naja, gäbe es die nicht, gäbe es die Spitäler und die Dinge nicht? Wo steht denn da jetzt die Wahrheit?
Ja, die Wahrheit steht wie immer in der Mitte und die eigentliche Wahrheit steht in der Überprüfbarkeit. Mhm. Man kann nicht generalisieren. Das ist wirklich unfair oder Greenwashing oder was auch immer. Ja, man muss es sich angucken. Gates, was immer er in seiner Ehe und was steht ja hier nicht zur Debatte, hat Herausragendes als Philanthrop geleistet. Kaum einer hat so viel gegeben. Ja. Und du hast recht, hier in unserer Forschung geht es am Ende des Tages um 4.000 Milliardäre und vielleicht nochmal um 20.000 Multimillionäre, deren Handeln unglaubliche Auswirkungen auf den Rest der Menschheit hat. Mhm. Ja, das versuchen wir herauszufinden und das ist eine andere Dimension. Die hat es natürlich immer gegeben, in anderen Größenordnungen. Wir können es aber gar nicht umrechnen, wie reich Cäsar war. Das jetzt,
Oder Kleopatra,
ist nicht möglich. Aber natürlich waren die, wie wir sie nennen, Gatekeeper. Mhm. Ja, beim Cäsar vermutet man natürlich, wenn man Umrechnungsmodelle nimmt, der war auch Milliardär.
Wow.
Gar keine Frage. Ja. Mhm. Und der erste Milliardär offiziell war Rockefeller. Mhm. Aber das ist ja auch immer in Verbindung mit etwas Neuem. Niemals mit Erben. Ja, Erben ist da völlig wirklich bedeutungslos. Es ist in Verbindung mit einer neuen Dimension der Technologie. Beim Rockefeller einfach, Öl, ruckzuck, ja, und so weiter. Und das muss man sich genau angucken. Dann gab es Stahl. Wann sind die großen Sphären der Milliardäre aufgekommen oder der Menschen mit diesem exorbitanten Reichtum? In der industriellen Revolution. Man wundert sich in Amerika, warum ganze Straßenzüge in New York, in L.A. ein paar Familien gehören. Ja, weil die hatten den Mut, damals Eisenbahnen zu bauen. Ja, mit Tausenden von Toten, mit überhaupt keiner Gewähr, dass das klappt. Und damals waren das Kuhkäfer, ja, und das ist zufällig New York draus geworden, ja. Also da ist auch der Reichtum natürlich über Jahrhunderte etc. Es kommt auf die Basis an. Wenn mein Reichtum sozusagen rein börsenorientiert ist, und es gibt den Black Friday, nicht bei Amazon, sondern das Gegenteil, dann sieht es völlig anders aus. Also schon die paar Minuten zeigen, wir reden von einer eigenen Wissenschaft, von einer eigenen Dimension und dass das aber so leidenschaftlich von links, von rechts, von oben und unten diskutiert wird, ist natürlich nur die Emotionalität.
Hat es dir persönlich geholfen, im Champagnerpublikum doch auf Tuchfühlung gegangen zu sein, wo du sagst, also ganz ehrlich, wenn ich den Tipp von dem nicht bekommen hätte oder auch die Sichtweise von dem, mir hat es in meinem persönlichen, jetzt nicht Millionenreichtum, aber Anschaffen schon geholfen. Da waren schon auch Dinge dabei, die man verwenden konnte.
Ich wäre froh, wenn ich die Frage positiv beantworten könnte. Aber mein Leben war leider so geprägt, oder Gott sei Dank, dass mich das nicht interessierte. Das mag jetzt Zuschauern arrogant erscheinen. Natürlich bin ich als Professor mit 3 Professuren und Berater, habe ich ein gutes Leben, aber ich bin sowas von weit weg von Multimillionären, wie man es sich nur vorstellen kann, weil es für mich auch keine Rolle spielte. Mhm. Ich habe vielleicht noch diese Champagner, hast du jetzt mehrfach erwähnt, ja, das ist die außergewöhnliche Situation, ja. Also Festivitäten und so weiter, die erlebt man. Ich bin auch mit Leuten, mit der Harley-Davidson durch unterirdische Anwesen gefahren, ja, wow. 20 Minuten lang. Ich habe Wein gesehen für 50 Millionen.
Wahnsinn.
Eigene Kunstausstellung, das ist alles toll. Wir unterschreiben übrigens, damit hier keine Hoffnung aufkommt, unterschreiben wir Papiere und Verträge.
NDAs ohne Ende.
Absolut. Selbst meine Mitarbeiter wissen manchmal nicht, um wen es sich handelt. Sondern und Nummer. Und manche Mitarbeiter treffen auch Leute, wo ich es nicht weiß. Mhm. Also das ist wichtig. Aber die Champagner-Klientel, diese Luxusorientierung, die Geissens jetzt in groß, das ist nicht die Klientel, die hier die Protagonisten sind.
Also wir reden von Menschen, die bereits FBMs haben, also Family Business Manager und davon auch nicht nur einen, der dann von dem das Vermögen, von dem und so weiter auch wirklich berät, also die hier unmittelbar auch Personal haben.
Dann wären wir ja bei Investmentbankern oder Privatbanken. Natürlich sammelt sich da unglaubliches Geld an. Ja. Wir sind aber in erster Linie bei den Architekten des Großvermögens. Mhm. Ja, da kann man ruhig über Musk und über viele andere und Rockefeller und in der Vergangenheit, aber vor allen Dingen jetzt. Mhm. Was jetzt in den letzten 20 Jahren passiert, ist in der Menschheitsgeschichte noch niemals da gewesen. Die Auswirkungen sind unvorstellbar. Ja, und vielleicht werden wir das Thema streifen.
Aber wenn wir Trump hernehmen, jetzt mal als Präsidenten, der jetzt durchaus wohlhabend ist und sich anschaut, was er mit dem Geld der Vorfahren, die ja in Deutschland ihre Wurzeln haben und Trumpisen gemacht hat, dann war doch da wahnsinnig viel Pleitegeiertum dabei. Und da muss ich nicht einmal an den Trump Tower denken und dann viele in Las Vegas gibt es also Trump-Fossilien ohne Ende, wo man sagt, na ja, so ein guter Unternehmer war er ja jetzt gar nicht. Im Endeffekt, auch wenn die Fernsehsoap ihn groß gemacht hat mit The Boss und so weiter, aber selber gar nicht so.
Du hast es schon gesagt, er ist ein sehr habgieriger, zynischer Pleitegeier, der natürlich eine unglaubliche Vermarktungspolitik hätte. Wäre er nicht Präsident, würde dieser Mann der Name gar nicht auftauchen. Im Verhältnis seines Reichtums zu den Tech-Milliardären ist er ein Hartz-IV-Empfänger. Das muss man auch sagen. Ja. Dass er als erster Präsident so offensichtlich jetzt Kohle sich ins eigene Nest packt,
hat auch eine neue Qualität.
Legitimiert, hat eine neue Qualität, würde ich jetzt nicht sagen. Er ist eine neue Masche oder Machart. Ja. Dennoch muss man bei Trump, der natürlich von allen Seiten hier bei uns beschimpft wird, es gibt aber offensichtlich in Amerika genug, die ihn wählen, bemühe ich mich jetzt immer mehr auch das zu sehen, was er anstößt, was kein anderer gemacht hätte. Ja, also er hat Europa schon mal darauf hingewiesen, dass der große Onkel in Amerika nicht all unsere Sicherheitsbedürfnisse stillen kann und das seit Jahrzehnten. Ja,
und dass möglicherweise auch die moralinsaure Art, als Europäer Menschen immer zu sagen, dass andere Länder falsche Fürsten und Oberhäupter haben, ja auch der halben Welt auf die Nerven gehen kann.
Absolut. Hm. Also insofern, du bringst es auf den Punkt, das ist es. Ja, er zeigt uns eindeutig durch vollkommene Gleichgültigkeit, dass wir mit unserer moralischen Zeigefingerkultur brutalst gescheitert sind, weil wir dieser Moralität ja selber gar nicht mehr entsprechen. Ja.
Ganz genau. Du, wie ist denn das? Früher hast du ja auch gesagt, also Reichtum hatte irgendwann schon mal was mit Landbesitz zu tun. Heute sind es Farmen, die ja also fast irgendwie volatil wirken im Sinne von welche Optionen man da hat. Wird Vermögen in Zukunft noch stärker mit Daten als mit Besitz zu tun haben?
Auf jeden Fall. Mhm. Also das sieht man ja an den Dimensionen. Statistisch banal gesagt, an einem klaren Beispiel, schauen wir uns die 30 reichsten Milliardäre der Welt an, dann sind davon 27 aus der KI-Industrie. Also da ist schon, ein Landbesitzer geht ja gar nicht. Ich kenne so viele Menschen, die unfassbare Wälder haben, auch in Kanada. Das kostet ja Geld. Mhm. Ja, das ist ja nicht so als, ja auch da kann man das Holz verkaufen, die Preise wandeln sich, ich habe Mitarbeiter. Also das ist wirklich vorbei, auch Stahlmagnaten, Metall und in Deutschland trifft es ja die Industrie sehr hart. Das verändert sich. Das ist aber nichts Ungewöhnliches. Es verändert sich immer die Dimension.
Aber es verändert sich damit auch so ein bisschen die Sinusmilieukurve im Sinne von, dass man gesagt hat, also irgendwann war es wichtig, dass man Wissen ansammelt und dass man sich irgendwie verfeinert, also auch tatsächlich im Krebs. Und wo man heute das Gefühl hat, also zumindest bei den Millionären, jetzt nehme ich die Geissens mal wieder mit rein, also da ist jetzt das Sinn, ja, das gibt es auch Proleten mit Geld. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir in Yale und in Harvard und diesen alten Stammesformen waren. Das scheint sich auch völlig neu zu mischen.
Ja, aber das, glaube ich, hat schon eine historische Tradition. Ja. Es waren nicht immer nur die Gebildeten reich. Das wäre ja auch am Ende furchtbar. Ja. Es gibt ja auch ganz andere Bereiche. Ich will jetzt keine nennen, um nicht zu diskriminieren, wo man extrem viel Geld verdienen kann. Ein Beispiel möchte ich nennen, weil die keiner hier kennt, aus Amerika. Die haben aufs Märkten kleine Porzellanfiguren verkauft, ja, auf Kirmessen und so weiter. Ja. Das hat, ist schon 60 oder 60 Jahre her. Die sind heute im Zwei waren Milliardenbereich. Wahnsinn. Und verkaufen jetzt ganze Welt. Die sind aber in ihrer Klarheit und Einfachheit auch in der zweiten, dritten Generation so geblieben. Mhm. Also es gibt Leute, die nicht bildungsorientiert sind, die es auch gar nicht interessiert. Da bin ich bei deiner Frage. Für mich ist die Zeit der Wissenskultur 5 Jahre vorbei.
Wahnsinn.
Alles, was ich heute wissen kann, habe ich hier drin. Ich kann sogar mit diesem Ding jetzt von hier aus, das wäre mein Luxus, direkt zum Flughafen fahren nach Bali und nicht mehr zurückkommen. Ja, alles ist hier drin, was ich brauche. Also das ist schier unfassbar. Und die neue Dimension ist natürlich Zugang zum Wissen. Und das neue wirkliche Vermögen ist auch nicht mehr Geld, was uns fast alle abhängt, sondern Datenzugang und natürlich die Möglichkeit, Daten zu verarbeiten.
Schaut ihr euch im Institut dann nur die weiße Welt oder auch die schwarze Welt an? Also wo gibt es mehr Reichtum? Gibt es die mehr in der legitimen Welt oder in Drogenkartellen, in der Mafia und so weiter? Also wo sind die Reicheren? Auf der weißen Seite oder auf der schwarzen? Oder ist das alles schon ein bisschen grau?
Das ist ganz toll, dass du das fragst. Die statistischen Erhebungen innerhalb der Schwerstkriminalität sind nicht wirklich überzeugungskräftig, weil die gibt es nicht. Logischerweise.
Dünnes Eis.
Sehr dünnes Eis. Hier kann ich nur wirklich emotional, subjektiv sprechen mit ein paar Zahlen, die man kennt. Zum Beispiel im Darknet, eine interessante Welt, in der aber keine Gesetze, also noch weniger Gesetze gelten als in der weißen Welt. Ja. Da gibt es natürlich Milliardäre. Ja, da gibt es natürlich Kriminelle, ich meine Mafia, das sind so Begriffe. Wir kennen es auch aus vielen Kinofilmen. Und ich muss sagen, Netflix ist einer der besten Nachrichtenagenturen. Ja, das meiste, was ich da sehe, ob White Lotus oder wo immer, entspricht der Wirklichkeit. Also manchmal entspricht die Fantasie mehr der Wirklichkeit als sozusagen die mediale Darstellung der vermeintlichen Wirklichkeit. Weil alle sich auch suggerieren als Superstars oder wie auch immer. Viele auch nicht. Also diese Welt der Unsichtbarkeit, die ist für viele, auch Milliardäre, extrem wichtig. Von den 4.000 kennen wir hier in Deutschland vielleicht und Österreich und der Schweiz vielleicht 200, 300. Wahnsinn. Die anderen haben wir noch nie gehört. Und wenn wir die KI-Unternehmer sehen, ja, und deren die 30 Reichsten der Welt oder die 40, wie man will, dann muss man sagen, der reichste Deutsche hat 46 Milliarden. Damit kommt er gar nicht auf die Liste. Also damit ist er chancenlos. Ich will jetzt nicht schon wieder sagen Hartz IV. Ja, das wäre lächerlich oder nur humoristisch und schwachsinnig. Aber die Dimensionen sind unfassbar.
Aber
und
das jetzt, heißt, dass dann der Goalkeeper, das, was früher mal die Medien waren, ja weit abgeschlagen sind aus diesem Rennen, weil die da weder hinkommen, noch Kontrollfunktion haben können, noch irgendwie, weil dann kauft sich halt einer einen Fernsehsender und dann berichtet der, was er will. Also das heißt, es fällt weg.
Es fällt nicht weg, aber natürlich, du sagst, Bezos, Washington Post, also wir reden jetzt von Qualitätsmedien, natürlich. Dennoch gibt es eine Wirklichkeit und ich glaube, auch die öffentlich-rechtlichen Medien bei uns hier Deutschland, Österreich, haben eine existenzielle Funktion, wenn sie sie dann ausüben mit Mut. Weil heute geht es darum, die totale Subjektivität, die sich auch materiell sozusagen alles erlauben kann, oder auch auf der anderen Seite die Meinungsmachenden. Wir haben so viele im anderen Spektrum, die dollsten Dinge erzählen, was Vergangenheit angeht, was Zukunft angeht und so weiter. Ja, es wird gelogen, auf Teufel komm raus. Aber die meisten glauben natürlich an ihre Sicht der Wirklichkeit. Und das ist durch soziale Netzwerke und soziale Medien nochmal gestärkt worden. Wir sind heute alles unsere eigene Zeitungsvertreter.
Gibt es noch Dinge, wo du selber aufpassen musst, um nicht einer Sache auf den Leim zu gehen, als jemand, der sehr genau weiß, wem welche Dinge gehören und welche, wem nützt, welche Spielchen im Hinterfeld gespielt werden? Oder ist das was, wo du sagst, nein, da habe ich schon den Durchblick?
Also was ich wohl gelernt habe, ist ein bisschen Menschen lesen aus den Milieus. Den Leim würde ich als alltäglichen Bodenbelag betrachten. Und was ich natürlich in meinem Job jetzt mache, ich nutze KI für ganz viele Dinge. Aber nicht nur eine, sondern 10, die sich auch gegenseitig, die ich bewusst gegenseitig überprüfe. Und all bei uns in der Uni, die Mitarbeiter, die müssen sich alle arbeitslos machen, per Auftrag. Die werden da nicht arbeitslos, aber um mit KI-Agenten zu arbeiten. Okay. Also wir haben alle eigene Agenten, die wir selber auch programmieren können, die all das, was wir machen, nochmal hinterfragen. Weil nichts ist gewährleistet. Mhm. Ja, da sind wir jetzt auch gelandet. Aber ich bin da hoffnungsvoll, dass wenn die Quantenmechanik kommt, also eine Technologie, die noch unendlich viel schneller ist als alles, was wir kennen.
Also Toni Zeilinger, hopp auf.
Absolut. Mhm. Zeilinger, ein ganz großer dieser Welt. Dann wird man diese Dinge tatsächlich, man wird zur Wahrheit zurückkehren. Ich glaube, es dauert 10, 15 Jahre.
Okay. Aber wir erleben das noch.
Wir erleben das noch. Und dann wird es auch keine Steuerhinterziehung mehr geben. Mhm. Dann werden auch die Darknets nicht mehr möglich sein. Also ich bin wirklich guter Dinge, dass sie müssen sich ja verändern, weil für die Vermögenden oder für viele scheint die Welt ja ein einziges Einkaufsreich geworden zu sein.
Ein Temu-Land.
Ja, aber hinter dem Land ist ja grauenhaft. Ja, das ist ja unfassbar, dass die Hälfte der Menschheit eigentlich in Armut versinkt und 20%, also wenn ich nur Gaza sage, weiß ich gar nicht, wie fassungslos man sein kann und wie man individuell darauf reagiert. Interessante Zahl vielleicht, um Gaza zum Leben zu erwecken, lebensfähig zu machen, habe ich gehört, braucht man 60 Milliarden.
Mhm. Sagt Trump auch.
Sagt Trump auch, okay. Es gibt eine ganze Menge, die den Scheck problemlos ausstellen können. Ja. Die Frage ist, was machen Länder noch? Ja. Lassen wir mal sehen, wie viel Geld wir jetzt in den ukrainischen Krieg gesteckt haben. Ich bin dafür, gegen Russland. Aber dennoch, alles hat Grenzen, wenn es um Gelder von Volksgemeinschaften geht. Ja, also wir müssen schon, es gibt Möglichkeiten zu heilen, es gibt Möglichkeiten zu interagieren, aber im Moment scheint mir alles der politischen Spekulation und der eigenen Interessen.
Also das, was wir in den 80er, 90er Jahren unterzeichnet haben, ich denke jetzt an MAI-Abkommen, dass es einfach also hier keinen Staat gibt, der und so weiter. Ist das dann süß im Endeffekt? Wird es irgendwann eine Firma wie Microsoft geben, die sich Dänemark kauft oder die Gaza wieder aufbaut oder wie auch immer? Geht es in die Richtung?
Ich hoffe nicht, aber es ist absolut möglich. Ja. Die Frage ist auch, was macht man dann? Wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, pass auf, diese Trump-Idee ist sowas von schwachsinnig, da ein Zukunftsressort aufzumachen. Mhm. Wir machen das. Ja, wir bauen die Stadt neu, ganz anders, ähnlich wie in Saudi-Arabien Zukunftsstädte gebaut werden. Und alle Palästinenser, die da leben, können da sein. Also da muss ich lange nachdenken, ehe ich da Nein sage. Da haben wir nichts mit zu tun. Ja. Ja. Also wir müssen uns erstmal Dinge anhören. Mhm. Wir haben aber, glaube ich, sozusagen den Status des Touristen angenommen. Alle auf diesem Planeten. Die meisten haben noch gar keine Wahl. Auch jetzt diese Klimakonferenzen. Da streiten sich Staatschefs seit 15, 20 Jahren mit Tausenden von Menschen, unfassbare Flugkosten, alleine die ökologische Belastung dieser klimafreundlichen, sind alles paradox. Und wir machen mit und gucken abends Nachrichten oder lesen das oder da. Wo sind wir gelandet? Ich glaube, die größte Krankheit, die wir gerade haben, ist in erster Linie eine geistige.
Ja, okay. Du sag uns mal, wenn du deine Beobachtungen irgendwie auf eine Formel reduzieren müsstest, was macht Reichtum jenseits von Ziffern lebenswert und ab wann beginnt er uns Menschen zu vergiften?
Also es ist statistisch und an Quantitäten nicht machbar. Was ich sagen kann, gibt es Talente, die man braucht, um superreich zu werden? Mhm. Ja, die Frage wird mir dauernd gestellt. Mhm. Nein, kann man nicht nennen. Ja, gibt es den goldenen Schlüssel? Ist in jeder Kultur anders, etc. Die mir begegnet sind, haben die was gemeinsam? Ja, egal in welcher Kultur. Unfassbare Leistungsbereitschaft, extremes Risikobewusstsein. Immer wieder aufstehen, wenn man fällt, weil ich gehe ja nicht von so. Mhm. Der Musk war mehrfach pleite, kurz vor der Pleite. Ja.
Sein Vater glaubt bis heute noch nicht, dass
das gut geht. Der Vater ist natürlich ein spezieller mentaler Fall. Also man kann das alles nicht generalisieren. Tatsache ist, die die diesen Reichtum bekommen haben, haben meistens etwas gefunden, was maximalen Nutzen bringt. Mhm. Ja? Und das sehen wir natürlich jetzt auch, wenn wir Google uns angucken oder die ersten Firmen oder Facebook. Ja? Wir haben ja gar nicht kapiert, dass wir da was kostenlos bekommen, was unser Leben extrem verbessert. Ja. Und vereinfacht. Keiner will verzichten. Und nachher haben wir erst kapiert, ja, wir brauchen gar nicht zahlen, weil die rechnen selber ab mit unseren Daten nämlich. Ja. Jetzt kann ich den anderen zwingend nicht unsere Dummheit vorwerfen und deren Intelligenz. Ja. Ja, ist ein bisschen spät. So läuft ja dieses Geschäft. Das kostet ja heute kaum noch etwas.
Ja. Also, und dann gibt es ja viele, die sagen, ja, ist mir doch wurscht, sollen die doch meine Daten haben. Wo ist denn die Gefahr für Hertha und Heinz und Lisa und Otto? Ja, wo ist denn die Gefahr für den einfachen Menschen, wenn unsere Daten irgendwo sind?
Also bei straffreier Lebensführung gibt es meiner Ansicht nach kein Risiko. Mhm. Mhm. Wenn Daten unternehmerisch, bürokratisch, staatlich instrumentalisiert werden, dass bestimmte Krankheiten zum Rauswurf führen und so weiter, wird es extrem gefährlich. Aber das ist dann die falsche Demokratie. Mhm. Ich weiß von vielen alten Leuten, die nicht ihre Daten gerne abgeben wollen. Im Moment, wo die Krebs haben oder erkranken, geben die alle Daten ab,
ja, sicher,
weil sie überleben wollen.
Ja, klar.
Und wir haben Länder gesehen, die Datentransparenz haben, auch kleine Länder, Island, die sind völlig anders durch Corona gekommen. Mhm. Ohne Tote. Ja. Das ist das Gleiche wie im Autoverkehr. Wenn unser Autoverkehr sozusagen mit selbstfahrenden Autos, mit KI gesteuert wird, wird es definitiv weniger Unfälle geben.
Mit aber auch dem Umsatz mehr Land und weniger Leute. Also muss man auch ehrlich sagen. Also Island und Schweden hatte natürlich mehr Land und weniger Leute.
Klar, aber es gibt ja auch ja, in Teilen Chinas. Hat's ja. Also es hat schon natürlich, ein kleines Land hat es da viel einfacher. Aber das Problem ist ja, über alle Daten zu verfügen. Mhm. Hätte man hier in Österreich oder in Deutschland gar mit 80 Millionen Menschen, sind die transparent, kann ich natürlich etwas machen. Schwieriges philosophisches Thema, schwieriges Freiheitsthema. Die Frage ist aber, was wollen wir? Ja, wollen wir unsere unterschiedlichen Gruppeninteressen durchziehen oder wollen wir, dass ein Land reüssieren kann?
Ja, und also da sagt jetzt Richard David Precht in der letzten Zeit immer öfter, er bezweifelt, also so sehr er sich's wünschen würde, auch vorangestellt, aber er bezweifelt, dass die Demokratie als Staatsform das überhaupt möglich macht, was ja auch zeigt, warum rechte Ränder und wo auch immer so dazuwachsen. Also ist es mit der Demokratie darstellbar, dass wir diese Durchdringung haben, die in irgendeiner Form fair und ehrlich ist, weil Daten einfach dann nicht misused werden?
Ja. Natürlich ein legitimer Zweifel, der da mehrfach geäußert wird, auch international. Ich habe einen herausragenden Namen, kann ich nicht nennen, Chinesen kennengelernt, der auch eine Bedeutung hat. Der sagte, er glaube, dass eine Demokratie mit mehr als 80 Millionen Leuten überhaupt nicht funktionieren kann. Weil wenn jeder in seiner Freiheit seinem Willen, deshalb sagt er, bei uns kommt nur Autokratie in Frage. Ähnliches höre ich in Indien. Und in anderen Ländern?
Da sind wir in Österreich eigentlich genau an dem Limit. Also wenn es der ist, den ich ja auch meine, der sagt, also maximal sind wir da bei der 8 Millionen, 10 Millionen Grenze at the max.
Geht aber meiner Ansicht nach auch in größeren Ländern. Ja, also Frankreich, England. Wir haben ja dolle, über Jahrzehnte großartige Dinge hier geleistet. Das darf man nicht vergessen. Die linken, rechten, welche Ränder auch immer, kommen meiner Ansicht nach aus psychologischen Gründen eher zustande. Wenn ich als Individuum, egal wer es ist, keine Perspektive sehe, wenn ich verunglimpft werde, wenn ich vertrieben werde im weitesten Sinne, ja, und keine soziale Reputation besitze, dann orientiere ich mich gegen das Establishment, dann orientiere ich mich gegen die Mehrheit einer Gesellschaft. Das ist in Amerika absolut der Fall. Ja, und deshalb hatte die Clinton, die natürlich eine ganz bedeutende, die Champagne, will ich nicht sagen, aber die eine Upper Class, die alte Upper Class, die wirklich die Nase rümpft über die anderen Milieus, das ist vorbei. Und das hat Trump oder seine Strategen dann auch genutzt. Und das erleben wir gerade hier auch in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen Ländern. Aber es ist ja nicht nur rechts.
Ja, wir erleben vor allen Dingen Hillary Clintons Außenpolitik, die wir ausbaden dürfen in Europa. Also das spürt man natürlich sehr stark.
Absolut, ja. Aber Hillary Clintons Außenpolitik entsprach auch einem elitären Weltverständnis, wo wir auch mitgespielt haben.
Mhm, ja, absolut.
Also da kann man nicht einer Person da alleine die Schuld geben.
Aber ist es denn wirklich immer psychologisch so, dass man am Rand gedrängt ist? Also jetzt sind wir ja schon in einem gewissen Alter. Es geht sich für mich für die 68er nimmer aus. Das ist die Generation meiner Eltern. Aber da war doch schon mal da in einer sehr aufgeklärten, diskussionsreichen Jugendbewegung, so nach dem Motto, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Und da hat man sich dann auch gerne dagegen irgendwie positioniert, obwohl es da jetzt gar nicht den großen Grund gab. Weil es war jetzt nicht vertrieben an den Rand gedrängt. Also gab es ja auch.
Immer. Und das ist auch zyklisch. Mhm. Das gibt es seit Jahrtausenden. Das ist gar keine Frage. Außerdem hat die Jugend ja auch eine Aufgabe des Aufbegehrens. Ja. Und im Alter, sage ich mal ab 55 oder individuell verschieden, merkt man ja, es gibt auch so eine Entspannung. Ja. Ja, und die Zeit, die vor einem liegt, ist eine andere. Mhm. Also insofern gibt es da eine gewisse Reduktion von Kampfeslust. Mhm. Ja. Gibt auch trotzdem noch Exemplare. So, wir sind aber jetzt in einer Situation, die es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Ja, wir haben eine Veränderung, die so schnell und so exponentiell ist. Wir können nach der Sendung, kann irgendjemand eine neue Technologie voraus verkünden, ja, oder neue Kernfusion, die Welt um den Kopf stellt. Das wäre früher nie denkbar gewesen. Ich meine, der Buchdruck war auch eine Technologie, die Welt verändert hat. Diese Technologie hat 600 Jahre gedauert, ehe sie sozusagen überall angekommen ist. Und selbst heute gibt es noch 10% Analphabeten auf der Welt.
Ja,
also wenn ich ernsthaft sage, ist die Technologie des Buchdrucks nicht angekommen. Die industriellen Technologien sind an ihr Ende gekommen. Jetzt haben wir KI-Technologien. Wir hatten die Digitalisierung. Bald kommt eine schnellere KI und so weiter. Es geht immer schneller. Und das
traust
ist unser psychologisch.
KI zu? Traust du es der Technik zu? Das ist ja so ein bisschen was, was Horx auch sagt, dass sie die Klimawandelfrage und die Klimakatastrophe in den Griff kriegt.
Also in den Griff. Nochmal.
Dass wir es damit in den Griff kriegen.
Ja, ja. Ich fange anders an. Die Technik, alle Technologien, auch KI und General KI, die ganz große, die kommt, sind Schöpfungen von Menschen. Mhm. Grandios. Also wir haben Technologien geschaffen, die unsere Einschränkungen und Schwächen kompensieren. Ein Masterpiece der Menschheit. Und so agieren wir seit Jahrtausenden. Das ist schon fantastisch.
Es gibt ja Hoffnung.
Es gibt extreme Hoffnung. Ja. Noch sind die meisten Fehler, die in Technologien stattfinden, sozusagen menschengemacht. Durch Programmierung etc. etc. Aber auch im Websystem, ja, ist noch keine Autarkie der Technik. Ich glaube, dass man irgendwann Technik ethisch aufladen kann, indem man sagt, es gibt keine Verlierer. Ja, wir müssen alle Milieus bedenken. Nicht nur die oder die, die Hoteliers oder die, sondern etc. Deshalb glaube ich, dass die Technik irgendwann in der Lage ist, Dinge so objektiv zu berechnen, dass wir eine Grundlage haben zu entscheiden. Aber der Mensch ist ja derjenige. Und ich habe es mehrfach erlebt. Ich habe es erlebt bei einer riesigen Diskussion, wo müssen in einem Land Krankenhäuser stehen, ja. Landkrankenhäuser, Universitätskliniken. Mit sehr, sehr viel Geld wurde das mit KI berechnet und da kam ein klares Ergebnis dabei raus. Das war sogar so, dass jede Bürgerin, jeder Bürger nur 7 Kilometer bis zu einer Institution hatte. Perfekt. Mhm. Insgesamt konnten auch, glaube ich, 20% geschlossen werden. So, diese Ergebnisse. Also eine Annäherung an Objektivität, die in 10 Jahren 1000-mal besser wäre, fast lückenlos. Die ging dann zu den Parteien. Die ging dann in Landesregierungen.
Ja, guten Abend.
Die ging dann zu den Kirchen. Die ging dann zu den Sozialverbänden. Die ging dann weiter. Und nachher hatte man eine Lösung und 385 verschiedene Interpretationen. Die gingen von das Ende der Menschheit bis zur Lösung aller Fragen. Wir sind nicht in der Lage, übereinzukommen. Ja, noch nicht mal in der Familie. Ja, also das ist die größte Schwäche, die Menschheit über die
Jahre. Aber das ist die Frage, wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, in einer quasi in der realen Welt, dass wir einigermaßen mit einer sozialen Gerechtigkeit agieren, bei Algorithmen wissen wir doch, dass sie rassistisch sind. Das gibt es ja mittlerweile auch, zu sagen, okay.
Ja, aber es gibt ja auch andere. Das ist ja nur eine Frage.
Also das kriegt man hin.
Nee, die meisten KIs lernen ja selber. Mhm. Ja, und in diesem selber lernen, ja, muss man natürlich anstoßen, dass eben alle Hautfarben und alle religiösen Gruppen und Frauen alle gleichberechtigt sind.
Aber sie werden ja von Menschen gemacht.
Ja,
und wenn
noch.
Wir jetzt auf einer Welt sind, wo 4000 Multimilliardäre unser Leben im weitesten Sinne bestimmen, warum sollte das unter der Zuhandnahme der KI, die mir noch weniger durchschauen kann, nicht auch passieren?
Das kann ich dir sagen, weil die Zahl der westlich orientierten Milliardäre, ja, natürlich radikal sinkt, sinkt nicht, aber die Zahl der Superreichen in anderen Kulturen extrem. Niemand hat in den 20 Jahren so viele Milliardäre geboren wie China an der zweiten Stelle. Amerika ist einsam vorne, ja, muss man, wie auch immer noch, und sie dominieren auch. Aber in China gibt es natürlich auch Alibaba, da gibt es auch viele Milliardäre, ja. In Indien genauso.
Ja,
Indien ist die stärkste Nation der Welt mit einem technologischen, wir haben nicht mitbekommen hier, glaube ich, dass der Westen wirklich eine Abenddämmerung hat, die auch teilweise selbst erzeugt ist.
Das Altersheim der Welt wird.
Ja, die aber das wissen wir seit 70 Jahren, was der demografische Wandel macht.
Aber auch bei den Chinesen gehen demnächst ganze Generationen und wirklich Tausende in Pension und sie haben keine Sozialvorsorge.
Nicht fassbar. Nicht fassbar, dass dieses Volk mit politischer Macht, die unglaublich ist, aber auch natürlich mit vielen Wissenschaftlern und Intellektuellen, die herausragend sind, wie es zu dieser Ein-Kind-Politik gekommen ist, die ruinös wird, weil denen fehlen Millionen von Menschen, die nicht kompensierbar sind. Also viele Fachleute im geopolitischen Bereich sagen ja, dass China in 20 Jahren tatsächlich diese Position nicht mehr halten kann und auf 4, 5, 6, 7 abrutscht. Können wir uns gerade nicht vorstellen.
Aber schaut so
aber
aus,
die Wahrscheinlichkeit ist wirklich groß. Deshalb muss China natürlich, und da frage ich, was machen unsere Politikerinnen und Politiker in der Beurteilung, müssen sowas auf KI setzen, um Menschen durch Roboter zu ersetzen. Ist das möglich? Natürlich ist das möglich. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Schlaraffenland der geistigen Umnachtung wir sind. Um diese Dinge, die kann man ja einfach beobachten und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.
Du, jetzt hast du in deinem Buch, das trägt ja den Titel Aus der Zukunft lernen. Ich halte es mal in alle Kameras, die wir da haben. Was ist ja ein paradoxer Titel. Also wie soll ich aus der Zukunft lernen, wenn quasi irgendwas noch gar nicht eingetreten ist? Wie ist denn das? Gilt es dann so wie ein Archiv, das bloß noch nicht aufgeschlossen ist? Was ist so die Idee dahinter? Sag uns das mal.
Ja, ging mir natürlich genauso, auch in der Familie aus der Zukunft lernen, aber für mich hatte man ja genügend Adjektive.
Marcel Aberle, der Zukunftsforscher, war schon hier und hat gesagt, es gibt nicht eine Zukunft, sondern viele Zukünfte.
Das ist 100%. Wir alle haben unsere eigene Zukunft. Das heißt, es gibt Milliarden von Zukünften. So muss man sehen, das ist klar. Natürlich gibt es auch kulturell gemeinsame Zukünfte. Ja? Also mit größeren Gruppen. Die Weltpolitik hat wahrscheinlich eine Zukunft. Kann man aus der Zukunft lernen? Ja, unbedingt. Und wenn wir das nicht uns aneignen, dann sind wir für eine Zeit noch abgehängter. Beweisen kann man das ja. Wir haben eben schon China über den demografischen Wandel gesprochen. Den kennen wir seit 70 Jahren, weil die Demografie misst. Ja, kennen wir die Zukunft der Demografie seit 70 Jahren. Aus der Zukunft lernen heißt, daraus hätte man ableiten können, dass irgendwann Babyboomer und Babyboomerinnen in Rente geht, dass Arbeitsplätze verloren gehen, ja, dass sich die ganze Volkswirtschaft verändert, dass sich die Steuerzahlungen ändern. Und können wir aus der Zukunft lernen? Definitiv. Ökologie, Grenzen des Wachstums, ja. Club of Rome, du kennst es noch. Ja, da hat nicht alles gestimmt, aber vieles war eindeutig und gilt bis heute. Gleich Klima. Wir kennen die Zukunft. Wir wissen, wenn es weiter schmilzt, ja, wenn der Permafrost.
Aber die Tipping Points sind natürlich von Experten zu Experten, also wie Expander, dehnbar.
Die sind dehnbar, aber nicht die Dimension. Das ist eindeutig.
Und wir wissen heute auch, dass bereits die letzte Generation schon zum Teil Kinder hat. Also auch da geht es weiter. Insofern könnte man ja auch aus der Gegenwart lernen. Ist halt nicht die letzte Generation.
Natürlich nicht, aber die Selbstwahrnehmung ist ja auch die letzte Generation vor einem Knall. Ja, aber der Knall, den können wir wirklich in einer Weise verhindern, wie es noch nie möglich war. Natürlich muss man dann eine andere Beteiligung an Existenz, an Subsistenz haben. Wir können nicht 50% der Menschheit arm vegetieren lassen und die anderen feiern ein größeres Fest. Dennoch, aus der Zukunft lernen, jetzt das Spektakulärste, künstliche Intelligenz. kennen wir seit 1956. Mhm. Da waren schon, es gibt Namen, Marvin Minsky, Päpste, die viele Leute kennen, Dutzende von Namen, die sich damit beschäftigt mhm. haben. Jetzt kommt aber noch was, das wird viele dann nicht so sehr überzeugen, ist aber das eigentlich überzeugendste, Science-Fiction-Literatur. Ja? Alles ist schon teilweise angedeutet. Mhm. Selbst Zuckerberg hat seine neue Firma Metaverso, Meta, nach einem Roman eines amerikanischen Science-Fiction-Autors benannt. Und wenn man sich die Romane anguckt, dann sehen wir jetzt auch, wie es weitergeht. Nicht genau, weil es sind immer Optionen. Aber wenn ich 5 verschiedene Richtungen jetzt kenne, dann muss ich die mir doch zur Grundlage meines Handelns machen.
Ja, dann könnte ich aber auch sagen, es kommt Armageddon und irgendwann kommt der Feind von außen und wir halten alle zusammen, sprengen den weg und dann ist wieder fein.
Ist auch eine. Ich kenne auch Leute, die sich auf Armageddon vorbereiten. Mhm. Ja, klar. Aber man muss. Ich kenne auch Leute, die bereiten sich auf Armageddon vor, weil sie damit viel Geld von Ängstlichen kassieren.
Genau, weil sie ein Prepper tun.
So, genau. Also da gibt's Tausende.
Hast du sowas? Bist du jemand, der Prepper, der Urban Prepper tun ist, der seinen eigenen, weiß nicht, seinen eigenen Solarkollektor oder irgendwas hat und seine Dosen eingekühlt? Nein, oder?
Nee. Wenn ich eins habe, das ist auch mein größtes Vermögen. Ich traue mir zu, egal wo ich bin, zu leben. Mhm. Habe ich ja. Ich habe in 12 Ländern gelebt. Mhm. Ich habe mit Ahnen gelebt in Indien 2,5 Jahre. Da war die Lebensqualität eingeschränkt. Mhm. Im Gegenteil. Mhm.
Du, aber jetzt gibt es ja viele, die sagen, Armut, das, was wir als Armut bezeichnen. Ich erinnere jetzt an den Happiness-Index, also den Glücksindex. Das sind gar nicht die, die sich jetzt netto als arm empfinden würden. Ist ja auch immer die Frage, welche Brille haben wir da?
Ja, ich meine, wenn Mittelschichten in aller Welt und Superreiche sich über die Qualität von Armut unterhalten, mhm. rate ich mal zur Demut mhm. und zum Speichelverzicht. Ja. dann muss man sich die Armen dann auch angucken. Also in Bhutan ist natürlich eine Glückseligkeit, weil es ein ganz anderes, wie auch weitgehend im Buddhismus, eine ganz andere Form von Demut und Anspruch mhm. gibt. Ja, da ist der Mammon, das sind alles keine Ziele, weil man schon über Jahrtausende weiß, dass das eben auch Feinde der Seele sind.
Mhm. Ja. Deswegen habe ich dich ja vorhin gefragt, wo ist
es? Es verdirbt denn den Charakter. Beantworte es jetzt nachträglich.
Okay.
Die Grenze gibt es nicht. Mhm. Aber für viele ist wahnsinnig viel Geld ein Angriff auf den Charakter. Mhm. Weil wenn Dinge käuflich werden, kommt man in Teufelsküche. Nur wenige können das überstehen. Außerdem, schnell reich zu werden, es gibt ja eine Gruppe, die tut's, nämlich die Lottogewinner.
Genau, da wissen wir, die 2/3 enden im Armenhaus.
75%, also die über eine Million gewinnen, haben die Kohle nach 4 Jahren weg. Also es reicht gar nicht, Geld zu geben. Man muss auch damit umgehen. Aber wir sind bei den Armen. Da muss man natürlich qualifizieren, was ist das für eine Armut? Ja? Gaza wieder ist ja keine Armut, das ist ja die Torpedierung der Gesamtexistenz. Was wir da mit den Kindern machen, ist absolut strafrechtlich relevant. Ja, weil ein kleines Gehirn mit ein paar Monaten oder ein paar Jahren, was sowas Ekelhaftes erlebt, ist natürlich ruiniert. Und da können wir jetzt auch nach Syrien, da können wir in die ganze Welt gehen. Also diese Armut ist das eine. Dann gibt's eine Armut in Ländern, wo man, die gibt's auch in Russland, ja, wo man sozusagen also sich auch bei der, wenn man Fische angeln muss, mhm. um über, oder Wasser speichern muss, um über die Runden zu kommen, ja. Bei uns die Armut ist natürlich im Verhältnis zu den anderen eine relative. Aber unsere Armut, 800 Euro, ist für 90% der Welt keine Armut, sondern Mittelschicht. Ja. Ist aber kein Grund, hier jemand zu sagen, sei mal zufrieden.
Ja, ja, klar.
Es ist ein weites Feld, was man nur mit der Höchstmaß an Menschlichkeit betrachten und diskutieren darf. Aber am Ende hilft nur eins. Geben, machen. Und die machen heißt, nicht spenden, sondern in die Situation der Selbstversorgung bringen. Ja. Das ist die einzige Chance, die es gibt. Und das ist meiner Ansicht nach auch die alles lösende und rettende Gesamtaufgabe der Gegenwart. Weil alle Probleme, die wir haben, speisen sich sozusagen aus den Zurückgelassenen, Alleingelassenen, ja, die natürlich, wie soll ich sagen, für ein Ausmaß an Problembelastung sorgen, das sozial nicht aufgefangen werden kann. Also wir müssen die Armut beseitigen. Und dann muss man auch gucken, wer sitzt in Gefängnissen, wer sind die Terroristen und so weiter. Das sind ja alles gar keine Armen. Die kommen ja meistens aus Mittelschicht. Das will ich keine Klasse nennen, aber sie kommen nicht von da. Ja. Was ich mich frage, ich habe ja vor
Verschiebt aber auch Reichtum die moralische Dimension, wo dann einfach tatsächlich ein Zuckerberg anders urteilt als du oder ich?
Also bei den meisten Reichen ist ja so, die geben viel. Mhm. Ob aus Gewissensberuhigung oder was auch immer, steht uns gar nicht zu. Ja. Ja. Gates und andere sind da schon die Spitze.
Ja.
Ja. Kann man mit Großzügigkeit und Philanthropie die Welt retten? Natürlich nicht. Mhm. Das ist am Ende eine staatliche Aufgabe. Mhm. Ja. Und deshalb brauchen wir natürlich moralisch integre Persönlichkeiten, die Politik betreiben. Und auch die Politik selbst, meiner Ansicht nach, ohne den Personen zu nahe zu treten, hat sich in einer so komplexen Zeit wie dieser ein bisschen ad absurdum geführt. Ja, okay. Weil wir brauchen absolute Superprofis. Mhm. Aber in der Politik kann ich reüssieren, wenn ich in einer Partei einen erfolgreichen Weg hinterlegt habe. Das ist aber keine Empfehlungsschreiben für Kompetenz, für Fachkompetenz und so weiter. Wir sind in einer völlig anderen Zeit mit grandiosen Möglichkeiten, mit einer... Das Schlimmste, was wir im Moment haben, ist die Ungerechtigkeit. Und die ist nicht technisch, sondern menschengemacht. Mhm. Also müssen wir uns hier mal an die eigene Nase fassen.
Aber also ich habe das Buch ich habe durchgeschaut und ich habe gelesen, in einer Welt, die immer schneller wird, schreibst du erstaunlich ruhig. Also wie gelingt es dir, dass du Zukunft denken kannst, ohne in Panik zu geraten?
Zufall, Glück. Ich war als junger Mann, ich bin 14 Tage nach Sri Lanka in Urlaub gefahren und bin 4 Jahre später wiedergekommen. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Ich war von der asiatischen Welt, in Sri Lanka, dann Indien, so fasziniert. Ich habe mich mit Religion auseinandergesetzt. Ich habe 6 Monate in einem buddhistischen Kloster gelebt. Seitdem meditiere ich morgens und abends. Und wenn ich das einen Tag nicht mitmache, werde ich schon halb autistisch. Ja, also man muss etwas tun, um seine Seele zu beruhigen. Kein Mensch kann diese Scheiße und auch die tollen Sachen. Ja, jeden Tag hören, lesen, Bedrohungen. Das ist einfach, und wir sehen ja an der Sigmund-Freud-Universität bei uns, wir haben ja eine der größten Ambulanzen. Wir sehen ja, wie die Zahl derjenigen, die psychisch beeinträchtigt sind, immer weiter hochgeht. Jede Krankenkasse in unseren Ländern kann das belegen. Ja. Unser Hirn macht das nicht mit, auch bei denen, die glücklich sind.
Jetzt sagen aber andere, unser Hirn macht auch, also mittlerweile ist ja der teuerste Immobilienplatz der auf unserem Handy und nicht mehr irgendwo in Monte Carlo oder sonst wo. Und da sagen ja viele, das macht unser Hirn auch nicht mit. Wurscht, ob es jetzt noch der Blick ist, der es in ein paar Jahren nicht mehr sein wird, weil das Handy nicht mehr das Thema ist. Wir haben dann die Brille und werden halt dann andere Probleme haben. Aber das Hirn macht möglicherweise da in diesen technischen Lösungen auch nicht mehr mit.
Ich weiß nicht, was in 40, 50 Jahren ist. Was wir aus Gesprächen mit Fachleuten in Kyoto, in anderen Ländern wissen, was wir aus der Science-Fiction wissen, ist natürlich, dass der Mensch in 50 Jahren kombiniert ist. Ein humanoider Mensch, der mit technischen Geräten ausgestattet ist. Jetzt gibt es schon Prothesen, da läuft man schneller, springt man weiter. Ja, und jeder freut sich, wenn er ein künstliches Herz bekommt. Ja.
Ich habe schon eine Titanplatte im Fuß, also bin schon dabei.
Also KI ist überhaupt kein Problem, wenn es dem Leben dient. Und das wird es auch tun, aber es werden auch geistige Prozesse. Mhm. Was ich auch gut finde, weil Dummheit ist nun mal die herausragendste Talent, über das wir alle am meisten verfügen. Mhm. Jeder Einzelne. Mhm. Ja. Und wenn das technisch kompensiert werden kann, bin ich da guter Dinge. Das spielt aber jetzt keine Rolle. Jetzt ist eindeutig klar, und das sagt jeder Mediziner, wir müssen ja nicht den KI-Mann fragen, wie die Zukunft der Gesundheit ist, sondern den Gesundheitsfachmann oder Fachfrau. Und auch die Typen, die Hardcore-KI-Typen, die ich kenne, die machen alle Sport ohne Ende. Ja, die machen alle irgendwelche Sauerstoff-, Ernährungsergänzungsmittel.
Biohacking.
Biohacking sind draußen, ja. Ihre Kinder lassen sie nur in der Natur. Ja, und die müssen mit Holzspielzeug spielen. Ja, also natürlich, wir sind natürliche Wesen. Und die Technik ist sozusagen die Indienstbarmachung unserer Intelligenz. Ja.
Aber wie meistern wir die Zukunft, ist ja kein Ziel, sondern ein Prozess. Und wie lernen wir, uns in diesem Prozess zu Hause zu fühlen und einzurichten?
Indem wir eine völlig neue Form des Lernens lernen. Mhm. Und die alten Mythen, Schule, Handwerk, Universität, ist leider vorbei, weil Bildung ist keine situative Aufgabe für den Anfang des Lebens, sondern, ich sage immer, Lernen ist wie Atmen. Das geht bis zum letzten Tag. Und ich kenne 95-Jährige, die ihr Leben neu erfunden haben, mit Technologie. Ja. Ich kenne auch jemanden, Viele, aber eine Dame, die sitzt im Rollstuhl, ja, und jeden Morgen geht die mit VR-Brille in ein anderes Museum. Freitags macht die nur bis 12, weil sie es so gewohnt ist, Samstag, Sonntag hat die frei. Diesen Geist, der ist aber konkurrenzfähig für alle Generationen. Ja. Es ist
Hast du bereits einen Avatar in der Miete, im Metaversum?
Wir haben hier bei uns im Institut für Zukunftspsychologie mit mehreren Avataren begonnen. Mhm. Ich habe ein Jahr lang nur meine Avatare Vorlesungen gehalten.
Ja, Tibor Mehrei war da von der BCG Österreich, der eben auch mittlerweile in seinen Meetings mit Avatar ist. Und er sagt, er findet es so lustig, dass das, was ihn stört in der realen Welt, wenn sich jemand so knapp an dich dran setzt, dass ihn das auch stört in der virtuellen Welt, wenn der Avatar plötzlich zu nahe dran ist. Also das nehmen wir offenbar mit.
Der Mensch bleibt auch in der virtuellen Welt sozusagen mit seinen menschlichen Impressionen. Wenn er 60 Jahre anders ist, dann wird es anders sein. Mhm. Aber worüber reden wir? Wir müssen jetzt Lösungen finden. Jetzt merken wir alle Entscheidungen, die meisten, die wir sehen, ob links oder rechts, politisch, ja, sind irgendwie hirnrissig. Das Ökologische, die Kriege etc. Jetzt gilt's. Ich brauche nicht meine Zeit zu vertun, als Wissenschaftlicher muss ich es. Aber wann kommt der erste Roboter? Ich habe in Kyoto Roboter gesehen, in der Pflege, und die Leute haben die Roboter vorgezogen, weil die anderen Menschen gar keine Zeit hatten. Mhm. Ich habe da lieber einen Roboter 2 Stunden, der auf mich eingehen kann, ja, und der natürlich auch immer menschlicher wird.
Ja, und wir sehen ChatGPT also als jetzt der Mini-Mini-KI-Beitrag für Europa in Österreich Nummer 1 App. Also es wird zwar zögerlich wahrgenommen, es gibt Menschen, die sagen, na bitte, ich bin nicht auf Facebook oder in den sozialen Medien, aber sie waren sehr einsam in der Zeit von Corona.
Absolut. Ist ja auch im Bereich der Psychologie und Psychotherapie natürlich jetzt so viele Apps, die es gibt, ja, sind die sicher etc. Natürlich muss man das alles kritisch betrachten. Aber das, was du sagst, es gibt Instant-Hilfe, und ich selber spreche mit verschiedenen KIs und ChatGPTs und Agenten, weil die meine ganze Arbeit kennen. Und die, man muss nur sagen, pass auf, bitte kritisiere mich. Mach genau, diese so eingebaute Schmalspur-Scheiße, mach die weg, kritisiere mich. Das ist das Ziel. Ich will besser werden, ja, und so weiter. Ja. Und da kommen Dinge raus, die niemand sehen würde. Ja. Oder auch, sagen wir jetzt mal, in der Betrachtung von Menschen.
Machst du es mit privaten Accounts oder auch mit öffentlichen?
Ich mache es nur mit meinen persönlichen. Ja. Weil die Accounts, die wir in der Uni haben, mit all den Daten, da muss man natürlich aufpassen. Aber da ist für mich, unsere Daten liegen auf anderen Servern, ja, von den ganzen Interviews, ja, damit man die nicht hackt. Ja. Das ist natürlich, darüber haben wir, ist ein Interview nicht interessant. Mühsam, mit Anwälten, mit Kosten, etc. Ja.
Welche 3 Apps sagst du, die kümmert es euch, da kommt man nicht drum rum?
Nee, da kann man so, es kommt immer drauf an, welche. Ich sag, für uns Sterbliche ist ChatGPT natürlich in den Ausformungen,
ist ein Werkzeug,
muss man pro. Ich denke, dass Manus AI, ist eine chinesische, ich lasse die gegenseitig sicher überprüfen. Ja. Das ist gut. Und natürlich manchmal diese neue Perplexity. Ich rede jetzt allerdings nur von Texten. Ja, also Videoerzeugung und so weiter. Es gibt ja hunderte Notebook LL und so weiter. Ja. Es ist eine neue Form der Textgenerierung, gigantisch. Aber so haben wir früher Schallplatten gehabt, dann kamen Kassetten, dann kam das. Und wer eine Schallplatte hören will, der kann es ja immer noch. Wie wunderbar.
Du, Matthias Hörg spricht von linearer im Gegensatz zu Breakthrough Innovation. Wenn du sagst, dass wir uns das Unvorstellbare an das gewöhnen müssen, meinst du da in erster Linie KI, Klimawandel oder das Menschsein im 21. Jahrhundert generell?
Also wir wissen, Linearität ist unsere geschichtliche Basis, unsere DNA, die ist aber jetzt zu langsam. Wir müssen irgendwie lernen, exponentiell unterwegs zu sein, was für unser Gehirn schwierig ist. Deshalb brauchen wir eine Souveränität im Umgang mit Dingen, die wir nicht kennen. Das macht uns aber unsicher. Der Mensch, gerade der Westliche, gerade wir hier im deutschsprachigen Raum, wir haben eine lange Geschichte, die letzten 70, 80 Jahre, und wir wollen eigentlich Risiken, wollen wir vermeiden. So haben wir unser Sicherheitssystem aufgebaut. Das heißt, hier gilt bei uns, deutschsprachige Länder, Sicherheit, Planbarkeit, Vorhersehbarkeit. Hat Jahrzehnte toll geklappt, Ende gibt's nicht mehr. Und wer dem nachhängt und wer so weitermachen will, der schafft Bürokratien, die alles ersticken, was an Innovationen. Und da sind wir. Wir schaffen politische Wege, die so komplex sind, dass man überhaupt keine Lösung mehr
findet. Da sind wir dann bei der schwarzen Seite von Max Weber, genau.
Absolut.
Deine Screentime. Wie viel Screentime hast du denn am Tag, in der Woche?
Also am Tag...
Weil du lebst ja genauso in dem Ding.
Ja, ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit 4 Stunden.
Mhm. Ja, ja, das ist okay.
Aber alles andere, was ich mache, ist ein Relikt des Alters und nicht effektiv. Ich lese noch. Das ist natürlich schwachsinnig, aber kulturell unverzichtbar. Lesen ist aber auch eine Aktivierung des Gehirns. Ja. Deshalb lese ich, weil ich Bücher liebe, aus der Zeit komme, sie mein Leben geprägt haben. Aber jetzt weiß ich von Hirn, Neurologen, Neurowissenschaftlern, dass die ganz andere Notwendigkeiten erfordern. Nämlich, wenn ich einen Film sehe, hat irgendjemand entschieden, welche Bilder ich sehe. Wenn ich ein Buch lese, muss ich die Bilder selber entwickeln.
Musst du selber
produzieren. So, also mache ich noch Dinge. Und ich mache natürlich wirklich, meine Frau beschwert sich schon zu Recht, Sport, ganz viel. Ja. Mhm. Also ich bin...
Bist du Biohacker? Gehst du in die Kyrokammer und so weiter?
Nee, aber ich nehme Eisbad.
Ja, wirklich? Ja, das ist ja fast schlimmer noch als Kyrokammer, oh mein Gott.
Ja, ja, aber es ist ja nichts Schlimmes, sondern es ist so ein Schock. Mhm. Ja, aus jedem Krimi der letzten Jahre wissen wir, wenn du eine Schusswunde hast, Gott sei Dank habe ich in meinem Beruf wenig Schusswunde, ja, geht man auch daran. Es ist irre. Die ersten Momente waren, ich habe gedacht, ich kriege einen Hirnschlag. Mhm. Aber das, was nachher an Körpergefühl das, es dient mir aber, um das Hirn irgendwie am Laufen zu halten. Ja.
Du, zwischen Philosophie und Soziologie und Psychologie balancierst du da auf einem intellektuellen Drahtseil. Gibt es denn einen Punkt, an dem die Zukunftsforschung reine Poesie wird? Also wie nahe machen wir uns das? Vorhin schon gesagt, Science Fiction ist durchaus eine Vorlage, Realität von morgen. Ab wann wird es denn das nicht mehr sein, weil wir so schnell geworden sind, dass es den Blick gar nicht mehr hat?
Ich glaube, dass irgendwann ein magischer Punkt eintreten kann, den ich ja jetzt schon beobachte bei diesen Freaks, diesen unfassbaren Freaks, ob in China oder wo, die leben in anderen Dimensionen. Ja. Für die ist Zukunft völlig uninteressant als Begriff. Mhm. Ja, weil, was soll das sein? Ja. Für die ist Zukunft das, was ich mache.
Ja.
Und ich finde dieses Konzept gar nicht schlecht, weil ich habe viele Jahre in meinen Schriften immer vom anonymen Realismus gesprochen, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Wir wissen weder, wo wir herkommen, wo wir hingehen.
Das ist ja fast wie Eckhart Tolle mit jetzt.
Ja, ja, ich meinte es nur ein bisschen rationaler, ja. Ohne Herrn Tolle da zu nahe zu treten. Und insofern glaube ich, das kommt. Aber ich habe selber meine eigene Poesie gefunden. Und das ist mein Lebenswerk, das kommt auch nächstes Jahr raus. Ich nenne das Konkretik. Mhm. Ja, nach all den Erfahrungen, all dem, was ich gemacht habe.
Jetzt definier uns das mal. Was ist die Konkretik?
Der geht voraus, dass für mich die Ethik tot ist.
Aha.
Nach 5000 Jahren. Ethik waren immer Idealvorstellungen.
Soll-Seinsdichtung.
Es soll so sein, was in jeder Kultur anders ist, in einer zusammengewachsenen Welt. Selbst der kategorische Imperativ vom hochverehrten Kant ist für eine syrische Mutter reiner Schwachsinn, ja, oder für jemand, der leidet, also für 60% der Menschheit gar nicht verwendbar. Das heißt, für mich ist das Gute nur, was gemacht wurde. Also jede Ankündigung, jeder Preis, den ich verleihe für etwas, was noch geschehen soll, ist eigentlich Schwachsinn.
Ja, da bist du auf Goethes Fersen. Denn der große, also Goethe war ja einer der drei Epochen von Rokoko über Klassik über und so weiter, also hier Sturm und Drang und Zeit und so weiter gestreift hat. Und der war der hat quasi die So-Seins-Dichtung abgelöst, die Soll-Seins-Dichtung abgelöst und es ging in die So-Seins-Dichtung als nächstes. Und das ist das, wo du jetzt wieder bist, wo man sagt, es geht nicht um, wie soll's werden, idealerweise, sondern wie machen wir's?
Ja, das ist verwandt, aber doch einen Schritt weiter. Weil für mich beginnt konkretisches Verhalten immer erst nach der Entscheidung.
Okay.
Also um in dieses Reich der Konkretik einzutreten, muss man Entscheidungen treffen. Die Entscheidung ist für mich der Baustein der Zukunft. Alles andere ist Laberei. Ja, und das kann ich auf jedes beziehen. Ja, trinke ich jetzt Wasser oder trinke ich doch einen Kaffee? Ich habe Tausende von Entscheidungen, hat jeder. Bin ich nett, bin ich nicht nett? Schmeiße ich die raus? Werde ich rausgeschmissen? Werde ich gemobbt? Dauernd. Und wir haben uns hier in eine Haltung begeben. Wir warten endlos. Wir warten auf die Folgen des Wartens. Und das ist das, und das, ist das Ende der Zivilisation. Die Politik muss viel schneller entscheiden.
Heißt aber auch, sie muss stärker in die Pflicht genommen werden bei Fehlentscheidungen. Denn wenn heute der Handwerker was falsch macht, wenn irgendwie wer anderer was falsch macht, ein Unternehmer, dann badet er das aus, ein Politiker nicht.
Das ist ja das Ethische, dass ich für Fehler, die ich mache, gerade stehe. Entscheidung und Verantwortung, das ist Konkretik. Ja, in jedem Lebensbereich. Ich habe da total ausdifferenziert, bis hin zur staatlichen, zur steuerlichen Begünstigung.
Ja.
Wer sich konkret, weil du musst ja was anbieten.
Ja, klar.
Noch eine Philosophie braucht keiner. Nein,
attraktivieren. Ja,
noch ein Idealding braucht auch keiner.
Also wie kriegst du dann unsere Jungen jetzt dorthin, dass man sagt, also wir haben nicht die Angst, dass wir bei 20 Stunden ins Burnout schlittern, sondern wir attraktivieren auch Arbeit, auch durchaus Denken, muss ja nicht in der Anwesenheitsgeschichte alleine sein. Wie würdest du das dann machen in der Konkretik?
Das ist schon die Frage, wie würdest du das machen? All die Dinge habe ich schon gemacht, damit ich, wenn ich über Konkretik rede, auch über die Umsetzung rede. Wir haben in Marokko, ich war da eine Zeit, eine Universität, Privatuniversität des Königs, da haben wir zum Beispiel Kinder gefunden, auf Empfehlung von Imamen, die sehr talentiert galten, aber überhaupt keinen Schulzugang hatten. Ja. Dann haben wir mit Studenten, denen teilweise Solarpanels aufs Dach gesetzt, die Eltern hatten keinen Strom, nichts. Ich habe Menschen gesehen, die zum ersten Mal Licht sehen.
Wow.
Ja, da ist aber ein Lottogewinn oder irgendwas, was ich hier erlebe, an, an Partys, eine Witzveranstaltung gegen, ohne das zu vergleichen. So, und dann haben die Kinder einen Computer bekommen und eine VR-Brille und eine Einführung. Und dann sind die alle 6 Wochen, alle 4 Wochen besucht worden. Das heißt, die haben
gelernt,
selber zu lernen. Von diesen Kindern, insgesamt waren es jetzt schon mehrere, aber die ich miterlebt habe, waren 100, davon 5 Jahre später studieren 30, ohne Abschluss, einfach aufgrund von Kompetenz. Es wird völlig neue Wege geben, um mit Bildung umzugehen. Ja, und das war ein Beispiel. Und wie man mit jungen Leuten umgeht, da haben wir gerade eine Gruppe, schwieriges Thema, weil in welchem Alter lassen Eltern so einen Wissenschaftler wie mich, ja, wo man nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Wir haben deshalb haben wir eine Gruppe genommen von 8, 9, 10, 11, 12-Jährigen, wo die Eltern immer dabei sind und so weiter. Und da versuchen wir, ein paar neue Wege zu gehen, um auch von vornherein eine riesige Stress- und Angstreduktion. Das Buch kommt übrigens schon im Dezember, das heißt Zukunftspädagogik.
Oh mein Gott! Du sag einmal, halten dich deine Kinder aus? Bist du more techie als deine Kinder oder nicht?
Es ist ein Sohn, der ist mein Lehrer, was Tech angeht.
Wirklich?
Ja, und jetzt kommt's. Nach dem Abitur kam er zu uns und hatte eine Bitte, und da ist er gerade, er möchte eine Ranger-Ausbildung im Krüger Nationalpark in Südafrika machen. Da ist er jetzt seit 2 Monaten. Abends um 9 Uhr sind die im Bett, die haben fast kaum Empfang. Morgens um 4:30 stehen die auf, die lernen aus der Scheiße von Tieren zu bestimmen. Die lernen, wie der Wind weht, die müssen Prüfungen machen, die arbeiten den ganzen Tag. Irrsinn. Und er ist auf alle Fälle ein Techie, freut sich auf KI, sieht auch viele Dinge, die man machen kann. Aber und die ganze Gruppe, das sind 24 Kinder aus aller Welt, lieben Wissen, es gibt nichts Wichtigeres als die Natur. Aber das heißt nicht, dass sie ihr Handy wegschmeißen.
Ja, genau. 2 Fragen habe ich noch. Wenn du deinem 20-jährigen Ich etwas sagen könntest, was würdest du ihm über die Zukunft sagen und was lieber verschweigen?
Sei mutiger. Also sei mutiger und ich würde ihm versuchen, sozusagen Enttäuschung als eine Qualität zu erläutern.
Ja. Oh, das ist ein sehr asiatischer Ansatz.
Dass man man muss da durch, weil sonst mit Gutgläubigkeit kommst du heute leider nicht weit.
Ja, und die letzte Frage, die ich als Direktorin der Schule des Sprechens natürlich stellen muss, ist, wie wichtig sind bei deinen Buchbesprechungen, Vorträgen, in der Lehre, Interviews Stimme und Sprache für dich?
Existenziell. Die Sprache ist das Tor zur Welt. Ja, ohne Sprache und Stimme. Natürlich gibt es Leute, die sind stimmlos im tatsächlichen Sinne und viele auch sprachlos. Die gehen dann andere Wege. Ja.
Aber das wird uns die KI auch nicht abdrehen, weil wir sind Säugetiere. Und
ich kenne natürlich jetzt Leute, die keine Stimme haben, die mit einer KI stimmen. Mhm. Du erinnerst dich an den Hawking. Ja, die Stimme war furchtbar erregend. Aber die Qualität seines Geistes war so herausragend, dass selbst diese metallische Stimme uns beschenkt hat. Also wir sind eine ganzheitliche Wesenart und deshalb spielen viele Dinge eine Rolle. Aber ich glaube, die eigene Sprache, und wir sehen ja, wie die gerade verroht wird. Also die sinkt ja in Tiefen, die man hätte selbst unter der Pfütze nicht vermutet.
Es war so schön, dass du heute da warst, Thomas. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Das war wirklich ein Vergnügen.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.